Fake News hat nicht nur gesellschaftliche und politische Konsequenzen. Es verursacht wirklich richtig massive ökonomische, also wirtschaftliche Kosten.
Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Fake News gefährden die Demokratie, beeinflussen Wahlen und spalten die Gesellschaft. Das haben wir mittlerweile vermutlich alle häufig gehört.
Gerücht, Halbwahrheit, Falschmeldung oder tatsächlich Fakt? Im Internet gibt es rund um das Thema Corona reichlich zu lesen.
Fakes sorgen dafür, dass Wahrheit und Lüge kaum mehr unterscheidbar sind. Künstliche Intelligenz fabriziert täuschend echte Bilder und nimmt so Einfluss auf das Wahlverhalten der Bürger.
Aber was ist eigentlich mit den wirtschaftlichen Folgen? Beeinflussen Fake News unseren Konsum und somit auch Arbeitsplätze? Und wie lässt sich das eigentlich messen? Darüber spreche ich heute mit Stefanie Huber, Ökonomin an der Uni Bonn. Hallo Stefanie, schön, dass du heute zu Gast bist.
Hallo.
Die Weltgesundheitsorganisation hat bereits im Februar 2020 vor einer Überflutung mit Informationen gewarnt, bei der sich Wahrheit und Falschmeldungen vermischen und es zunehmend schwerer wird, verlässliche Informationen zu identifizieren. Der damalige WHO-Generaldirektor hat es so formuliert: Wir kämpfen nicht nur gegen eine Epidemie, wir kämpfen gegen eine Infodemie. Fake News verbreiten sich schneller und leichter als dieses Virus und sind genauso gefährlich. Jetzt forschst du ja eigentlich zum Verhalten an Finanzmärkten, zu Immobilien oder auch zur Ungleichheit zwischen Frauen und Männern in Führungspositionen. Was hat denn dein Interesse als Ökonomin an Fake News geweckt?
Das war wirklich eine persönliche Erfahrung damals während der Pandemie. Also da hatte ich so zwei irritierende Erfahrungen, die mich so richtig zum Nachdenken brachten. Normalerweise, wenn ich mit Kollegen, Bekannten, Freunden oder so spreche, dann waren wir uns immer über die Fakten einig. Natürlich gab es immer unterschiedliche Meinungen, ne, über Politik, Werte, Präferenzen, aber die Faktenbasis, die war halt nie wirklich umstritten. Und dann kam halt die Pandemie 2020, plötzlich war alles anders und da wurde dann schon mein Verständnis von Informationswahrnehmung schon ein bisschen erschüttert, weil plötzlich Dinge, die ich als gesichert angesehen habe, wurden plötzlich dann in Frage gestellt. Und zum ersten Mal habe ich dann erlebt, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, die ich eigentlich als extrem gut informiert eingeschätzt hätte oder habe zu dem Zeitpunkt, dass wir uns dann nicht mal mehr, ja, wir hatten kein gemeinsames Verständnis mehr über Fakten, also was wahr und was falsch ist. Und das hat mich ja nicht nur überrascht, sondern massiv irritiert, ne? Naja, und dann war natürlich auch in der Zeit, da kam dann Fake News auch immer weiter in den öffentlichen Diskurs und dann kamen ja auch diese ganzen Wörter plötzlich, ne, Verschwörungstheorie, das wurde immer öfter genannt und da hat man sich dann ja schon gefragt, warum ist das gerade jetzt, warum nimmt das jetzt alles so zu und was bedeutet das für uns als Gesellschaft und möglicherweise halt auch für die Wirtschaft.
Dass das ja nicht nur ein subjektives Gefühl ist, was könnte das vielleicht auch für die Wirtschaft bedeuten, wurde ja dann auch mittlerweile öffentlich diskutiert. Also zum Beispiel das World Economic Forum veröffentlicht jedes Jahr eine Rangliste der größten globalen Risiken für Wirtschaft und Gesellschaft. Und im Januar 2024, 4 Jahre nachdem das ganze Fake News-Thema so hochgekocht ist, stand Disinformation und Missinformation zum ersten Mal auf Platz 1 der größten kurzfristigen globalen Risiken. Hat dich das überrascht, beziehungsweise war das auch was, was dann nochmal dein Forschungsinteresse vorangetrieben hat?
Ja, also das hat uns absolut bestätigt, sagen wir es mal so, ne? Also auf jeden Fall. Also da wurde uns dann klar, wahrscheinlich ist das nicht nur eine persönliche Erfahrung oder ein Randthema. Es kann wirklich sehr gut sein, dass Fake News einen Einfluss auf die Wirtschaft haben. Aber es gab halt dann zu dem Zeitpunkt noch keine Forschung dazu, ne? Und das fand ich dann auch interessant, weil wenn man sich mal überlegt, da in Davos, ne, da sind ja wirklich top Ökonomen auch, Unternehmer und Risikomanager. Und die haben das ja wirklich als eins der größten Risiken eingeschätzt. Aber wenn man sich dann mal die akademische Volkswirtschaftsforschung angeschaut hat, da gab es ja gar nichts dazu.
Du hast ja gerade schon mal ein bisschen von deiner persönlichen Erfahrung berichtet, dass auch du angefangen hast mit Menschen, die eigentlich extrem gut informiert waren, beziehungsweise die du so eingeschätzt hast, dann auf einmal irgendwie über Fakten zu diskutieren. Es ist so, dass eigentlich der Großteil der Menschen, also mehr als 80%, zumindest in einer eurer Umfragen, davon ausgehen, dass sie falsche Nachrichten auf jeden Fall von echten unterscheiden können und dass maximal die anderen drauf reinfallen oder polemisch formuliert, zu doof sind, das zu erkennen. Das war eben ein Ergebnis einer Umfrage im Rahmen einer deiner Studien zu den Folgen von Fake News. Dem durchschnittlichen Mitbürger raten nur 38% der Teilnehmenden zu, Fake News richtig zu erkennen. Warum überschätzen so viele ihre Fact-Checking-Fähigkeiten? Woher kommt das?
Da gibt es, finde ich, ein schönes Beispiel vom Oktober 24. Da haben sich Tausende von Menschen in Dublin versammelt in der Innenstadt, weil sie dachten, dass es eine große Halloween-Party geben würde, eine Parade. Ich weiß nicht, hast du davon gehört?
Tatsächlich nicht. Also ich bin gespannt auf die Geschichte.
Ja gut, okay. Also auf jeden Fall wurde halt die Parade auf einer Webseite angekündigt und dann hat sich das total rasant verbreitet über unsere sozialen Medien. Und selbst wenn man gegoogelt hat vor Halloween, ne, nach dieser Parade, kam das ganz weit oben in den Hits. Aber dann am Schluss musste dann die Polizei angreifen, weil es der Androhung viel zu groß war. Und der Witz an der Geschichte ist, dass das jetzt einfach nur eine Falschmeldung war. Ja, also da standen tausende Menschen rum und warteten auf die Parade, ist aber nie stattgefunden. Und ich erzähle das einfach nur, weil ich finde, das ist ein schönes Beispiel, wo man sieht, wie viele Menschen mobilisiert werden können, selbst bei total unpolitischen und harmlosen, nicht emotionalen Themen. Ja, also wir unterschätzen es einfach massiv. Wir hinterfragen Fake News einfach nicht genug. Die meisten denken halt einfach, so wie du schon so schön erzählt hast, ne? Ach, ich würde ja Fake News sowieso erkennen. Die anderen haben alle Probleme, ich aber nicht. Ich weiß ganz genau, ich kann das. Naja, und da ist halt einfach so, dass Fake News auch täuschend echt sind. Die haben professionelle Designs, die haben scheinbar seriöse Quellen. Und dann haben wir ja auch noch diese Algorithmen jetzt, ne, die diese News gezielt an empfängliche und anfällige Menschen ausspielen. So, und dieses Phänomen dieser Selbstüberschätzung, das ist halt in der Verhaltensökonomie, aber auch in der Finanzwissenschaft total bekannte, wir nennen das Bias, ja? Also vielleicht kann man da auf Deutsch Verzerrung sagen. Und das Ding heißt halt Overconfidence Bias. Ein klassisches Beispiel, die Einschätzung von der Fahrfähigkeit. Wenn ich jetzt Auto fahre, da gab es Haufen Umfragen und da hat die Mehrheit, 90% aller Menschen gesagt, dass sie besser als der Durchschnitt sind. Ja, dass sie besser als der Durchschnitt Auto fahren können. Was natürlich statistisch absolut unmöglich ist. Aber das ist halt auch nicht das einzigste Problem. Also selbst wenn wir jetzt eine Nachricht prüfen würden, bedeutet das ja nicht, dass wir die kritisch genug hinterfragen. Fake News, die triggern unser superschnelles, intuitives Denken. Da gibt's diesen Psychologen, den kennen wahrscheinlich die meisten, Daniel Kahneman, der hat auch einen Nobelpreis in den Wirtschaftswissenschaften bekommen. Der hat halt zwei Denkweisen beschrieben. Also wir haben System 1, schnell, intuitiv, emotionales Denken. Und dann haben wir System 2, das ist unser langsames, das analytische, das rationale Denken. Aber das Ding ist jetzt, dass diese Fake News, die triggern halt unser System 1. Und die lösen halt ganz schnell, also sofortige Emotionen aus. Und also das System 2, unser rationales Denken, das wird erst gar nicht aktiviert. Und da würde ich halt gerne noch den Confirmation Bias besprechen. Wir hinterfragen halt Informationen, die nicht in unser Weltbild passen, viel stärker. Und dann wieder andersrum glauben wir Dinge leichter, die in unseren Überzeugungen halt bestätigen. Und dann nur ein kleines Beispiel, das habe ich auch jetzt meinen Studenten erzählt. Also bei der US-Wahl in 2020 glaubten dann 80% der Republikaner, dass diese Wahlmaschinen manipuliert worden sind, während nur ganz wenige Demokraten dieser Behauptung dann zugestimmt haben. Ne? Das zeigt einfach nur, Menschen hinterfragen Falschinformationen kaum, wenn sie halt ihre politische Überzeugung bestätigen. Ja, und dann hätten wir halt jetzt noch diesen Familiarity Bias.
Und der besagt was?
Selbst wenn wir wissen, dass was falsch ist. Wenn wir das nur oft genug sehen oder hören, wird es vertrauter und dadurch dann glaubwürdiger. Und das nutzen halt diese Fake News auch aus. Ne? Sie tauchen immer wieder in so leicht abgewandelten Versionen auf, bis Menschen irgendwann denken, ach, das habe ich jetzt ja schon so oft gehört und gesehen, da muss ja was dran sein.
Ich finde es in dem Kontext aber auch besonders spannend. Ich meine, du hast jetzt ja viel erzählt, was ja auch im politischen Kontext vor allem sehr stark ist. Also gerade irgendwie Fake News, die vielleicht mich in meiner politischen Meinung eher bestätigen. Jetzt habt ihr euch aber ja auch spezifisch angeschaut, wie das eigentlich mit Fake News ausschaut, die eher auf die ja wirtschaftlichen Aspekte abzielen. Um jetzt nochmal einzusteigen oder anzuknüpfen auch an die Zahl der 80% oder gut 80% der Leute, die denken, ja, ich kann Fake News von echten unterscheiden. Wie sah das denn dann tatsächlich in der Realität aus? Also ihr habt dann ja auch wirklich ein repräsentatives Umfrageexperiment mit rund 2.500 Menschen, waren es meine ich, durchgeführt in den USA und denen eben Schlagzeilen und kurze News zu verschiedenen Themen zu lesen gegeben und die sie dann einordnen sollten. Also ganz klassisches Umfrageexperiment in dem Bereich. Wie oft lagen denn die Teilnehmenden dann tatsächlich richtig im Schnitt?
Ich will nur da ganz kurz jetzt noch eine Sache klären, bevor wir da einsteigen, weil die Studie, die war halt nicht in erster Linie dazu gedacht, zu messen, wie gut Menschen Fake News erkennen können. Ne? Stattdessen wollten wir wirklich 3 zentrale Fragen beantworten. Haben Sie eine realistische Einschätzung Ihrer Fähigkeiten, Fake News zu erkennen? Und zweitens, wenn wir Menschen dazu bringen, ihre Fähigkeit tatsächlich zu testen, können wir damit ihre Selbsteinschätzung verbessern und korrigieren? Und drittens, wenn sich ihre Selbsteinschätzung über die eigene Fähigkeit, wenn man die korrigiert bekommt, ändern die dann auch ihr Verhalten? Sind sie dann eher bereit, sich gegen Fake News zu schützen? Und dann hatten wir halt 2 Gruppen, die Kontrollgruppe, die machen den Test, erhielten aber kein Feedback. Und dann hatten wir halt die Treatmentgruppe und die bekamen dann direktes Feedback, ne, nach den ersten 10 Antworten. Dann haben sie halt erfahren, wie viele von den 10 Nachrichten haben sie jetzt richtig eingeschätzt, ob fake oder nicht. Also im Schnitt haben sie 60% der Nachrichten richtig einsortiert, ne, ob fake oder true news. Und wenn man sich mal überlegt, dass es ja nur 2 Optionen gibt, ne, sie konnten ja sagen, entweder ist fake oder nicht fake. Wenn man jetzt einfach nur randomly a dice werfen würde, dann kämen wir ja schon auf 50%. Also die sind wirklich nicht viel besser, als jetzt einfach zu raten.
Die meisten Leute haben sich überschätzt und wurden dann eben erstmal belehrt, ja, nee, also eigentlich lagen sie in mehr Fällen falsch, als sie vielleicht gedacht hätten. Das heißt, sie sind gar nicht so gut im Erkennen der Fake News, wie sie von sich erwarteten, wurden also belehrt über ihre wahren Fähigkeiten. Ihr hattet ja dann auch ein Maß, an dem ihr das konkret bemessen konntet, was es Leuten auch wert ist, gegen das Betroffensein von diesen Fake News eigentlich geschützt zu werden. Also es gab im Experiment ein hypothetisches Budget, 1.000 Euro waren das, und die Teilnehmenden konnten sich entscheiden, ob sie das ja für Konsum ausgeben würden, für eine Krankenversicherung, spielt in den USA, da ist das ja nochmal ein anderes Thema, oder eben sogar bereit sind, was zu zahlen für eine Absicherung gegen diese Fake News, also eine Art Versicherung dagegen. Konntet ihr denn da was messen bzw. ja ermitteln, was Betroffenen eben dann dieser Schutz vor Desinformation auch wert ist?
Wir sehen erstmal ganz klar, dass die Leute, die schlechter abgeschnitten haben, als sie gedacht haben, die haben wirklich ihre Selbsteinschätzung an ihre Fähigkeiten angepasst. Also sie haben wirklich daraus gelernt. Und das ist ja schon mal eine sehr gute Sache. Und dann, aufgrund dieser Anpassung, waren sie dann auch eher bereit dafür, also signifikant eher bereit dafür, mehr Geld auszugeben, sich vor diesen Fake News zu schützen. Je mehr sie sich überschätzt hatten, umso mehr Geld haben sie dann quasi für den Schutz gegen Fake News ausgegeben. Also das bedeutet halt wirklich, dass wenn Menschen ihre eigene Verwundbarkeit gegen Fake News erlernen sozusagen, dann investieren sie mehr in Schutzmaßnahmen.
Weil es dann ja eben nicht so ist, dass die Menschen sagen, ach ja, okay, gut, dann bin ich wohl schlechter im Erkennen von Fake News, als ich gedacht habe, aber es ist mir mehr oder weniger egal, sondern es ist ja dann schon irgendwie, ja, wenn man das jetzt ganz vereinfacht ausdrückt, waren die Menschen vielleicht erschrocken darüber, wie schlecht ihre Fähigkeiten dann doch waren und hatten dann schon ein Interesse daran, das ja zu korrigieren oder sich davor zu schützen. Das bringt uns ja zu den wirtschaftlichen Auswirkungen von Fake News, weil ja, wenn es dann eine Zahlungsbereitschaft gibt, sich dagegen zu schützen, ist ja auch interessant, was es eigentlich für Auswirkungen zunächst mal auch wirtschaftliche auf der anderen Seite gibt. Als ich das gehört habe oder angefangen habe, mich jetzt auch für die Folge vorzubereiten und erstmal über so wirtschaftliche Folgen von Fake News nachgedacht habe, da habe ich jetzt zum Beispiel direkt an fallende Aktienkurse nach Falschnachrichten über Unternehmen gedacht etc. Aber das war jetzt gar nicht unbedingt der Fokus eurer Forschung. Vielleicht kannst du da nochmal erklären, welche Faktoren ihr euch eigentlich angeschaut habt.
Ja, also in dem Papier untersuchen wir wirklich die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen auf ja, makroökonomischer Ebene. Also das bedeutet, dass wir hier wirklich uns zentrale aggregierte Wirtschaftsvariablen anschauen und uns darauf konzentrieren. Sowas wie, ne, der aggregierte private Konsum, Investitionen, Arbeitslosigkeit, solche Variablen.
Um jetzt herauszufinden, ob Fake News eben diese makroökonomischen Faktoren beeinflussen, die du gerade aufgezählt hast, mussten ja erstmal passende Fake News her. Habt ihr die erfunden oder habt ihr mit echten Nachrichten gearbeitet? Welche Daten habt ihr für eure Studie überhaupt genutzt?
Wir benutzen die Fake News Daten von PolitiFact. Das ist so eine US-amerikanische Fact-Checking-Organisation, die ist auch echt gut etabliert.
Jetzt klingt es ja von außen immer noch so ein bisschen abstrakt. Also es gibt jetzt die Fakten gecheckten Nachrichten und ihr wollt eben messen, welche Effekte diese Falschnachrichten dann auf die makroökonomischen Faktoren haben, eben wie sich die, zum Beispiel dann Fake News auf eine Arbeitslosigkeit, auf eine Produktivität etc. auswirken. Wie ist das überhaupt möglich, das zu messen? Also wie kann ich überhaupt von Fake News auf diese makroökonomischen Effekte kommen? Wo setzt ihr da an?
Also ich erinnere mich dann noch an unser erstes Gedankenspiel, ne? Also da haben wir uns gefragt, damit Fake News überhaupt jetzt einen Effekt, also eine makroökonomische Auswirkung haben können, müsste es doch eigentlich genug Menschen geben, die drauf reinfallen. Und da haben wir uns natürlich dann gefragt, fallen wirklich so viele Menschen drauf rein, dass es gesamtwirtschaftliche Effekte haben kann? Also wir haben damals auch wirklich, ehrlich gesagt, eher vermutet, dass das ein Randphänomen ist und nicht jetzt für die Gesamtwirtschaft ins Gesicht fällt. Aber dann ist uns irgendwie so ein anderer Punkt aufgegangen. Es könnte ja vielleicht auch einfach ausreichen, wenn genug Menschen einfach nur glauben, dass andere auf Fake News reinfallen könnten. In Märkten spielen ja nicht nur die tatsächlichen Überzeugungen eine Rolle, sondern auch die Erwartungen über die Zukunft und auch ganz wichtig, die Erwartungen über das Verhalten der anderen Marktteilnehmer. Das spielt ja auch eine große Rolle. Also wenn jetzt Unternehmen und Investoren oder auch Konsumenten denken, dass Fake News die Entscheidung anderer Marktteilnehmer beeinflussen, dann könnten sie selbst darauf reagieren, entweder indem sie ihr eigenes Verhalten anpassen oder bestimmte Informationen wenigstens anders gewichten. Und so wurde uns dann halt relativ schnell klar, Fake News könnten doch wirtschaftliche Konsequenzen haben. Und zwar dadurch, dass sie Unsicherheit verbreiten. Unsicherheit darüber, ob die anderen Marktteilnehmer Fake News glauben und darauf reagieren werden.
Das passt ja auch ein bisschen zu dem, was wir schon, oder passt sehr gut zu dem, was wir schon im Einstieg besprochen haben, eben von dem Gedanken, ach, ich kann das alles gut unterscheiden, aber die anderen können das ja nicht, ist ja eigentlich genau das, was du da beschreibst. Ihr habt dann aber trotzdem, um jetzt zu schauen, okay, welche Effekte könnten eben die Fake News dann auf diese Faktoren haben, nicht einzelne Fake News angeschaut und da versucht, einen Effekt zu messen. Das würde ich sagen, ist fast unmöglich. Ihr habt euch ein Mittel zur Hilfe genommen, um da Effekte erkennen zu können, und zwar das monatliche Aufkommen von Fake News. Also wie stark hat sich eigentlich die Anzahl an Fake News in gewissen Zeiträumen, also eben von, zum Beispiel im Vergleich zum Vormonat, geändert? Und wie haben sich dann in einem bestimmten zeitlichen Abstand andere Faktoren, eben die wirtschaftlichen, gesamtwirtschaftlichen Kennzahlen, verändert? Da frage ich mich jetzt noch, wie lässt sich denn dieses Aufkommen von Fake News von der wirtschaftlichen Lage generell trennen? Also wenn jetzt zum Beispiel gerade eine Wirtschaftskrise ist oder ja, als dann damals die Corona-Pandemie sich verbreitet hat oder eben wenn wir vor Wahlen stehen, da ist ja das Aufkommen von Fake News dann einfach höher als in anderen Zeiträumen. Wie lässt sich das denn sauber trennen, um da wirklich dann die gesamtwirtschaftlichen Effekte auf diese Fake News zurückführen zu können?
Ja, ganz wichtig. Und ich glaube, da ist auch wichtig, wirklich zu betonen, dass wir uns jetzt ja nicht politische Fake News anschauen, sondern ein Subset von den wirtschaftlichen Fake News, ne? Also wir schauen uns ja diese technologiebezogenen Fake News an. Und wir haben das gemacht, weil wir halt wissen, dass technologische Entwicklungen eine zentrale Rolle für die makroökonomische Dynamik spielen. Mit anderen Worten, sogenannte Technology Shocks und technologische Entwicklungen sind ausschlaggebend für Wachstum, Beschäftigung und Investitionstätigkeiten in der Volkswirtschaft. Und genau deswegen haben wir uns halt überlegt, wenn also Fehlinformationen über Technologie kursieren, dann könnte das ja tiefgreifende wirtschaftliche Konsequenzen haben. Wenn ich mir das jetzt mal aus der Sicht von Unternehmen überlege, ja, also Unternehmen müssen ja regelmäßig Erwartungen über die zukünftige Produktivität bilden und auch über andere Dinge, ne, über die Nachfrage ihrer Produkte und so weiter, um Investitionsentscheidungen zu treffen. Und diese Erwartungen, die basieren ja dann auf Informationen, die ihnen zur Verfügung stehen. Wenn jetzt diese Fake News über Technologie in diesen Informationsfluss gelangen, entsteht dann halt diese Unsicherheit, aber auch Ambiguität, ne? Also selbst wenn die Firma X weiß, dass die Nachricht fake ist, besteht ja trotzdem ein Problem. Denn die Firma X, die wird sich fragen, meine Konkurrenten und die anderen Firmen und die Konsumenten, wenn die, die jetzt diese Fake News sehen, glauben die das, handeln die danach? Und diese Unsicherheit jetzt, die kann dazu führen, dass die ganzen Unternehmen dann vorsichtiger handeln. Oder lassen wir es mal bei der Firma X, ja. Zum Beispiel, das könnte dann dazu führen, dass die Investition herauszögert, vielleicht weniger neue Arbeitskräfte einstellt als geplant oder auch geplante Investitionsprojekte jetzt erstmal aufschiebt oder vielleicht ganz stoppt. Haushalte können auch von diesen Wirtschaftsfake News betroffen sein, weil wenn wir jetzt mal über größere Anschaffungen nachdenken, wie Immobilienkauf, Autos, aber auch allgemein unsere finanzielle Planung. Wenn jetzt da diese Fake News Unsicherheit und Ambiguität verstärkt, dann kann das ja auch das Konsumverhalten erheblich dämpfen. Dann stellen wir uns mal vor, es verbreitet sich jetzt eine Falschmeldung, dass eine neue Generation von Elektroautos schwerwiegende Sicherheitsmängel hat. Ne? Das wäre so eine Technologie-Fake News. Selbst wenn sich die Information später als falsch rausstellt, kann das trotzdem Konsumenten so stark verunsichern, dass sie wenigstens jetzt mal den Kauf für ein neues Auto aufschieben werden. Ja, vielleicht sehen sie auch ganz davon ab, aber erstmal aufschieben. So, der zentrale Wirkungsmechanismus hier, den wir untersuchen, ist also wirklich die durch Fake News initiierte Unsicherheit.
Verstehe ich das also richtig, dass jetzt eben gerade, weil ihr euch auf diese technologiebasierten Fake News konzentriert und eben sagt, okay, wir schauen uns dann ja auch an, wie sich das Aufkommen in diesem Sektor zum Beispiel monatlich verschiebt. Spielt das jetzt nicht so eine Rolle, ob jetzt zum Beispiel gerade die Fake News über Covid-19 ansteigen oder eben generell es mehr Fake News gibt, weil ihr euch eben auf diese Sparte auch konzentriert und dann eben klar trennen könnt?
Ja, also wir haben das natürlich untersucht, ne? Also die Verbreitung von den technologiebezogenen Fake News, die scheinen einfach nicht mit den makroökonomischen Bedingungen zusammenzuhängen. Das haben wir uns ganz, ganz, ganz genau angeschaut. Das ist natürlich ganz anders bei politischen Fake News. Das haben wir uns auch mal angeschaut. Da sieht man das vor US-Wahlen, sieht man eine krasse Steigerung an politischen Fake News. Aber bei diesen technologiebezogenen Fake News und der wirtschaftlichen Lage allgemein, ne, Fake News über die wirtschaftliche Lage, ist das halt anders. Also da haben wir keine Hinweise darauf gefunden, dass während einer wirtschaftlichen Boomphase zum Beispiel mehr technologiebezogene Fake News entstehen würden als bei einer Rezession oder auch andersrum. Aber ganz klar, ne, du hast total recht, diese Exogenität ist entscheidend für uns, um einen kausalen Effekt zu identifizieren. Und deswegen haben wir auch wirklich einen Haufen statistischer Test gemacht, um sicherzustellen, dass diese Fake-News-Variable, die wir uns angucken, tatsächlich exogen ist. Wir können auch sicherstellen, dass die Verbreitung von Fake-News nicht durch Arbeitslosigkeit oder Industrieproduktion getrieben wird. Also das testen wir alles.
Dann hast du jetzt gerade schon angesprochen, dass ihr euch eben auf die makroökonomische Unsicherheit konzentriert. Kannst du da nochmal ansetzen, was das eben jetzt genau für ein Maß ist, beziehungsweise wie da Unsicherheit bemessen wird?
Also der Index, der misst quasi die Unsicherheit, mit der wirtschaftliche Akteure, Unternehmen und Haushalte und Investitionen über zukünftige makroökonomische Entwicklungen konfrontiert sind. Und es ist wunderbar, das müssen wir gar nicht messen. Diesen Index gibt's schon, den konnten wir uns dann einfach runterladen. Ja? Und der basiert halt auf die Vorhersagbarkeit einer Vielzahl von makroökonomischen Variablen, also über 100, wirklich ganz, ganz viel. Und der definiert dann diese Unsicherheit als die unvorhersagbare Schwankung einer makroökonomischen Variable. So kann man sich das vorstellen. Also nochmal, wir gehen davon aus, dass Fake News die Prognosefähigkeit wirtschaftlicher Akteure erschwert und dadurch diese makroökonomische Unsicherheit steigert, für was wir ja Daten jetzt haben.
Das heißt, um das vielleicht nochmal so ein bisschen runterzubrechen, ihr schaut euch dann an, dass jetzt einen Monat, nachdem es besonders viele Falschnachrichten zu technologiebasierten Themen gab, dann besonders schwer vorauszusagen ist, wie sich die Wirtschaft dann in den Folgemonaten entwickeln wird anhand verschiedener Parameter. Also den Effekt konntet ihr dann auch tatsächlich beobachten?
Ja, genau. Also wir benutzen dann halt wirklich die Veränderungsrate, also die monatliche Veränderungsrate in der Anzahl von diesen technologiebasierten Falschmeldungen. Und die verwenden wir dann in einem sogenannten Proxy Vector Autoregression Modell. Und das benutzen wir dann, um diesen kausalen Einfluss auf die Wirtschaft zu analysieren.
Lassen sich da jetzt auch konkrete Ergebnisse daraus ziehen, jetzt eben gerade, du hast ja vorher angesprochen, die Arbeitslosenquote zum Beispiel, die Produktion etc. Lässt sich da jetzt direkt sagen, so und so viel Prozent der wegfallenden Stellen ein Jahr nach diesem Fake News Schock lässt sich eben dadurch begründen? Also kann man da so einen direkten Bezug herstellen?
Man muss ja auch immer berücksichtigen, ne? Wir haben jetzt hier die Daten für die USA, bestimmter Zeitraum, die Effekte können in Deutschland ganz anders aussehen, zu einem anderen Zeitraum kann das ganz anders aussehen. Deswegen wäre ich da echt vorsichtig, ne? Sich zu sehr auf eine Zahl zu fokussieren.
Welchen Trend oder eben welches qualitative Ergebnis konntet ihr denn beobachten?
Eine Zahl kann ich dir geben, ne? Also wenn jetzt dieser Fake-News-Schock kommt, dann haben wir einen ganz starken Anstieg in dieser makroökonomischen Unsicherheit. Ja? Also unsere Schätzungen zeigen, dass diese Unsicherheit um 60% steigt und über mehrere Monate hinweg erhöht bleibt. Also das ist schon massiv. Also die Unsicherheit, man sieht das richtig schön, die baut sich zunächst über die ersten Monate auf, dann erreicht das so einen Höhepunkt und dann fällt es auch langsam wieder ab. Und diese schrittweise Entwicklung spielt quasi wieder, dass diese Fake News erstmal allmählich in der Wirtschaft bei den Marktteilnehmern absorbiert wird, diskutiert wird und erst später entkräftigt werden kann. Ne? So kann man sich das vielleicht vorstellen. Und das Ganze führt dann dazu, dass die Unternehmen und Haushalte über einen längeren Zeitraum in ihrer Entscheidungsfindung und generell halt verunsichert sind. Diese Unsicherheit, haben wir ja gesagt, die wirkt sich jetzt auf die Realwirtschaft aus, okay? Und wenn wir jetzt mal uns die industrielle Produktion angucken, dann zeigen unsere Ergebnisse, dass die Produktion bereits einen Monat nach diesem Fake-News-Schock, dass man da schon einen negativen Effekt sieht und dass er sich auch über mehrere Quartale hält. Parallel dazu steigt jetzt die Arbeitslosenquote, was auf zurückhaltende Neueinstellungen und vielleicht auch gestiegene Entlassungen hindeutet. Und wenn wir jetzt uns die Haushalte anschauen, das haben wir ja da auch ein Modell eingebaut, ne, da gucken wir ja nach dem privaten Konsum, da sehen wir dann auch, dass diese Konsumausgaben, insbesondere bei langlebigen Wirtschaftsgütern, wie Autos, sowas und Haushaltsgeräte, auch deutlich zurückgehen. Und dann sieht man auch eine Verschiebung von Investitionen, die verschieben halt einfach ihre größeren Anschaffungen aufgrund von dieser Unsicherheit. Und wir sehen auch, dass es eine Zunahme im Sparverhalten gibt. Und das kann man dann vielleicht dann so interpretieren, ja, Haushalte möglicherweise als Reaktion auf die empfundene unsichere wirtschaftliche Situation. Und das verstärkt dann diese finanzielle Rücklagenbildung.
Das ist ja schon erstaunlich. Also es sind ja schon sehr starke, messbare Effekte. Und da ist es ja umso erstaunlicher, dass es noch so wenig Forschung dazu gibt, beziehungsweise dass ja auch gerade dieser Aspekt eigentlich in der öffentlichen Debatte kaum diskutiert ist. Was implizieren denn da auch die Ergebnisse? Also wie wirtschaftlich gefährlich sind dann schlussendlich auch Fake News?
Man muss da immer jetzt nochmal unterstreichen, ne? Das geht jetzt hier wirklich um technologiebasierte Fake News, ne? Und nicht allgemein, weil zum Beispiel, wenn wir uns politische Fake News anschauen, da haben wir jetzt nicht viel gefunden. Also es ist wirklich diese technologiebasierten Fake News. Aber die sind wirklich eine Quelle für makroökonomische Schwankungen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das wissen, weil das heißt halt einfach, Fake News hat nicht nur gesellschaftliche und politische Konsequenzen. Es verursacht wirklich richtig massive ökonomische, also wirtschaftliche Kosten.
Ist das vielleicht dann auch was, oder ja, eine Aufforderung an Unternehmen, sich nochmal stärker auch mit dem Thema zu beschäftigen, beziehungsweise vielleicht auch nochmal wirklich zu investieren, um auch aktiv gegen Fake News vorzugehen?
Das ist jetzt meine persönliche Meinung, gell? Aber ich denke schon, also erstmal ist es auch sehr im Interesse von einzelnen Unternehmen, also auch wirklich, ja, das Internet ganz genau zu beobachten, gibt es denn eine Fake News über mein eigenes Produkt und meine eigene Firma? Und ich denke, die kleineren Firmen, die investieren dann auch viel zu wenig. Aber natürlich auch für die Politik ist das wichtig, ne? Also wir wollen ja nicht, dass unsere Wirtschaft volatiler wird.
Hältst du das für realistisch, dass es da bald effektive Lösungsmaßnahmen, Vorschläge, Debatten gibt, um auch diese wirtschaftlichen Auswirkungen von Fake News zu beleuchten und schlussendlich dann irgendwann auch einzudämmen?
Also ich denke mal, das Erste, was man halt beleuchten müsste, ist natürlich die Anreize von diesen Plattformunternehmen. Damit meine ich jetzt Facebook, X, ehemals Twitter, YouTube. Na, wenn wir uns überlegen, was die für Anreize haben. Die verdienen ja ihr Geld mit der Verbreitung von Inhalten. Egal, ob die wahr oder falsch sind. Und es gibt überhaupt keine wirtschaftlichen Anreize für sie, die Fake News konsequent zu bekämpfen. Eigentlich ist ja der Gegenteil der Fall, wenn wir ehrlich sind, oder? Ich meine, wir wissen, Fake News generieren mehr Klicks und mehr Engagement und von daher bringen die mehr Einnahmen als wahre Nachrichten, ne? Und so. Das ist schon ein Problem. Und dann ein weiterer Punkt, jetzt ökonomisch betrachtet, ist, dass diese Plattformen überhaupt keine direkten Kosten für die gesellschaftlichen Schäden tragen, ne? Die sie durch ihre Verbreitung von Fehlinformationen verursachen. Von daher, eine sinnvolle Lösung könnte sein, diese Anreize einfach neu auszubalancieren, sodass halt diese Plattformen halt mehr Anreiz haben, sich darum zu kümmern und wirklich Responsibility zu übernehmen, Eigenverantwortung. Wenn wir das nicht sehen, dann bleiben uns ja nur noch regulatorische Maßnahmen. Aber wenn wir jetzt über die Regulierung von Fake News auf Social Media sprechen wollen, dann gibt's natürlich ganz viel zu bedenken, ne? Ich sag nur Freedom of Free Speech, technische Möglichkeiten und andere Herausforderungen. Und vor allem sehe ich jetzt halt auch noch diese klare transatlantische Problematik. Also während wir in Europa zunehmend Regulierung wollen, sind diese ganzen großen Tech-Unternehmen, wo sind die denn? Die sind, die diese Fake News verbreiten auf ihren Plattformen. Die sind alle außerhalb von Europa, ne? Es wird einfach super schwierig, da Regeln durchzusetzen. Weil die USA sehen wir ja auch Tendenz jetzt in die absolut gegengesetzte Richtung, ne? Also, ich finde da auch das Beispiel von Meta richtig schön, ja. Also jetzt, Meta ist ja Facebook und Instagram noch ganz kurz, ne? Mark Zuckerberg hat ja jetzt kürzlich angekündigt, dass das Unternehmen nicht länger mit Fact-Checking-Organisationen wie mit unserem tollen Politifact da zusammenarbeiten möchte. Das ist natürlich total besorgniserregend.
Das klingt ja erstmal so ein bisschen desillusionierend, weil vieles vielleicht gar nicht in unserer Hand liegt. Aber was gibt es denn, was wir vielleicht heute schon konkret auch hier in Europa, hier in Deutschland tun könnten?
Ja, also ich wollte jetzt hier echt nicht pessimistisch negativ wirken. Also es gibt wirklich auch Hoffnung, ja? Weil das zweite zentrale Problem, was wir mit Fake News haben, ist ja die Fähigkeit der Bürger, die Informationen richtig einzuordnen. Und das können wir ja ändern. Das liegt ja wirklich in unserer Hand, ne? Also von daher sollte man das Ganze nicht zu pessimistisch sehen. Weil unsere erste Studie hat ja gezeigt, dass bereits ganz einfache Bildungsinterventionen klare, messbare Effekte haben. Wir haben ja gesehen, die investieren dann mehr Ressourcen in den Schutz von Fake News. Also Aufklärung kann wirken. Und ich würde auch sagen, hier können wir auch ein bisschen uns was abgucken von den nordischen europäischen Ländern wie Finnland und Dänemark, ne? Von denen können wir auch wirklich lernen. Die haben in den Schulen sogar schon, was sie nennen, Medienkompetenzprogramme. Das haben die schon integriert, um jungen Menschen beizubringen, Informationen kritisch zu hinterfragen. Und wir sehen auch, da gibt es ja Studien schon dazu, das funktioniert. Von daher bin ich schon irgendwie Optimist in der langen Frist. Jetzt kurzfristig sehe ich vielleicht jetzt nicht ganz so viel Hoffnung, gerade dieses Jahr, wo wir auch die Wahlen in Deutschland haben und man sieht, ja, reden über viele Themen, aber nicht ein einziges Wort über Fake News oder Disinformation. Und ich finde das halt schon bemerkenswert, wenn man es dann damit vergleicht, was auf globaler Ebene passiert ist, wie du ja erzählt hast, ne, in dem Weltwirtschaftsforum in Davos, da war ja Fake News eines der größten Risikofaktoren für uns, also Gesellschaft und Wirtschaft. Aber in Deutschland wird es halt einfach noch viel zu wenig diskutiert.
Aber trotzdem, wie du sagst, ja, ein Hoffnungsschimmer, dass wir was tun können. Gleichzeitig bleibt es spannend, was sich tatsächlich ja tun wird in den nächsten Monaten, vielleicht auch bei uns in der kommenden Legislaturperiode und natürlich aber auch global gesehen, wie sich ja das weiterentwickeln wird. Danke dir auf jeden Fall an dieser Stelle für den Einblick in deine Forschung und unser Gespräch.
Vielen Dank, war schön.
Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters eContribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen die Mitglieder aus Politik, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Sie wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören.